bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm auf.
Alright, schöner neuer Fußball ist back. Die Europameisterschaft ist fast zu Ende. 4 Wochen voller Fanfeste, kontroverse Szenen, Lieder über Drogenjunkies, über einen ganz besonders, der Tom heißt. Mein Name ist Konstantin Eckner und wir wollen uns heute ein bisschen hier beschäftigen in der bunten Runde mit dem EM-Turnier in Deutschland, was in wenigen Tagen dann zu Ende geht. Wir wissen noch nicht, wer Europameister 2024 wird, aber was wir wissen ist, dass Tommy Kmür richtig angepisst ist. Also, der Gruß geht in die Runde. Tommy, ich weiß, dass du Männer mit Lockenköpfen einfach nicht magst.
Nee, überhaupt nicht. Früher schon nicht und seit diesem Turnier jetzt auch nicht mehr. Und übrigens, nee, das hebe ich mir für später auf. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Es ist schön, euch wieder zu hören in dieser hitzigen Atmosphäre. Ich habe richtig schlechte Laune. Wie geht's euch denn?
Das heißt, du bist wie so eine Markus-Lanz-Sendung, die auch 5 Tage später noch sich über das gleiche Thema aufregt, ne?
Ich werde der fucking Jahresrückblick von Markus Lanz sein, was das angeht.
Wir müssen auch ganz kurz adressieren, deshalb moderiere ich heute, weil Nikos Mikrofon ist anscheinend vor Schreck ins Klo gefallen, Nico.
Nee, das ist nicht ins Klo gefallen, es ist nur so lustig, dieser Podcast lebt ja davon, dass wir 4 Typen versuchen, einen Termin zu finden, um gemeinsam aufzuzeichnen. Das Ganze hat sich in den letzten Wochen ja als sehr schwierig gestaltet, dann habe ich endlich durchgedrückt, dass wir einen Termin finden und habe euch alle gepeinigt, dass ihr den Ja haltet und dann bin ich derjenige, der feststellt, dass diese Aufnahme zwischen 2 Präsenzterminen gelegt ist, dass ich A, zu spät komme und B, dann auch noch kein Mikrofon zur Verfügung habe und hier klinge, als wäre ich, weiß ich nicht, die Fußballkarriere von Konstantin Eckner.
Nee, du bist so vorbereitet wie Luciano Spalletti auf das Spiel gegen die Schweiz im Achtelfinale. Italiener sind auch draußen.
Wie heißen sie?
Ja. What's your name?
Eckner?
Ja.
What's Eckner? Your name?
Aha. Eckner? What Aha. newspaper?
Und wir haben noch einen 4. in der Runde.
Kai, eine Frage. Wie findest du die Anmoderation von Konstantin Eckner? Sollte ich nächstes Mal wieder versuchen, mir ein Mikrofon zu besorgen?
Ja, also dafür, dass er das nicht so häufig macht mit Podcasts, war das schon okay.
Also dafür, dass er das hauptberuflich macht, war es ganz okay.
Aber was ganz schön kacke. Ja, also wir haben noch einen 4. in der Runde, Kai Rippe, der ja wahrscheinlich das EM-Turnier bis vor kurzem immer Nautovic-Trikot verfolgt hat.
Ja, also bisher fand ich es relativ gut, aber ich habe mich natürlich auch irgendwie um was anderes gekümmert seit dem Viertelfinale. Und deshalb wollte ich eigentlich auch die Sendung heute ein bisschen hacken und ein bisschen über meinen Garten reden. Also wir haben okay. ja vorhin Erzähl. Auch schon wir wollen eine neue Rubrik machen oder ich will eine neue Rubrik machen mit schöner neuer Garten, wo ich Fragen stelle an die Community, wo ich nicht weiterkomme und auf Hilfe angewiesen bin. Im Moment vor allem mit Grünspan beim Kellerabgang, was denn da jetzt eigentlich der richtige Tiefengrund ist, den man vorab auftragen muss. Ich bin da echt richtig in Sorge und in Nöten. Deshalb helft mir, Freunde, helft mir.
Was man dazu sagen muss, du hast 2 linke Hände.
Ja, also...
Ja, schick gerne eine E-Mail an grünerdaumen@schönerneuerfußball.de. Wir leiten das dann weiter, Kai. Das werden sicherlich sehr, sehr viele Einsendungen sein.
Die E-Mail gibt's gar nicht. Oder gibt's die?
Aber wir hatten ja vorhin auch schon mal die Frage, was wir alle am Sonntag machen. Und also ich glaube, vielleicht gucke ich mal ins Finale rein und ich kümmere mich aber auch um meine Himbeeren.
Ja, also Jungs, wie habt ihr denn das EM-Turnier bislang verlebt, Nico? Wie geht's dir zwischen all deinen Terminen, Präsenz oder Nicht-Präsenz?
Ey, das ist ganz, ganz schlimm, weil ich am Anfang so halb uninteressiert an dieser Euro war, dann sich schon so eine Euphorie entwickelt hat, ich dann terminlich kaum Chancen hatte, Dinge zu machen. Ich meine, auch bei Rocket Beans ist ja alle 3 Tage eine Sendung angesetzt gewesen. Davon habe ich, glaube ich, bisher eine geschafft und ärgere mich darüber. Und jetzt am Ende, wo ich ein bisschen die Freiheit endlich hatte, ich hatte gestern die Möglichkeit, Halbfinale zu gucken, heute merke ich, wie so bei allen anderen drumherum seit dem Doomsday quasi die Euro gefühlt schon wieder vorbei ist. Ich saß gestern in so einem Lokal und habe das geguckt und es hat keinen interessiert. Ich war der Einzige, der auf dem Fernseher geguckt hat. Das hat mich ein bisschen gedaunt, muss ich sagen.
Nee, wie ist denn bei dir, Tommy? Also wir haben ja schon angedeutet, dass deine Stimmung mittlerweile kurz vorm Gefrierpunkt ist, gerade seit dem Spiel am vergangenen Freitag in Stuttgart und jener ganz entscheidenden Szene.
Ja, also vorher war die eigentlich ganz, ganz gut, muss man sagen. Ich habe eine kleine Besonderheit, was mein Spielschauverhalten angeht. Und zwar ist das im Grunde das erste große Turnier für meinen Sohn, der jetzt 6 ist, was er sozusagen live mitbekommt. Und später mal, wenn er auch einen Podcast hat, wovon ich ausgehe, dann darüber reden wird, was eigentlich sein erstes großes Turnier war. Ne? So wie wir das immer tun, über irgendwelche WMs oder EMs oder wie auch immer. Das heißt, ich habe wirklich versucht, mit ihm jedes Spiel zu gucken. Deswegen sind wir immer bei mir im Garten gelandet. Kai, ich habe nämlich auch einen Garten, ich kann dir das alles sagen. So, das haben wir alles im Garten geguckt.
Was nutzt
so
du denn auch, für einen tiefen Grund?
So auch das Spiel Deutschland gegen Spanien habe ich natürlich auch da im Garten geguckt. Und ich kann euch sagen, ich habe das Spiel danach kaum mehr in Erinnerung, weil ich habe dann trotz Anwesenheit meines Kindes natürlich immer noch in Maßen, aber schon das ein oder andere Bier getrunken und war relativ sauer. Und mich hat dann auch überhaupt nichts mehr interessiert. Aber bisher eine qualitativ sehr, sehr schlechte EM, muss man sagen. Da habe ich deutlich bessere Fußballspiele schon gesehen in meinem Leben, selbst als Hertha-Fan. Auch das gestern war mal eine Ausnahme, würde ich behaupten. Es war eigentlich ganz kurzweilig. Ich habe es auch geguckt, erstmals außer Haus, weil mein Sohn geschlafen hat. Den interessiert es jetzt auch alles nicht mehr.
Krasser Exkurs gerade. Kai, wie sieht es bei dir im Garten aus?
Der ist EM-tauglich. Und also was mich am Ende eigentlich am meisten ärgert, ist, dass ich halt auch irgendwie erstmalig so eine Euphorie hatte. Aber ich hatte eigentlich Bock. Also die deutsche Nationalmannschaft hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten echt Spaß gemacht. Ich war auch in Dortmund bei dem Spiel gegen Dänemark. Das war vom Vibe her war das echt gut so. Und jetzt durch so einen Mist, durch so eine krasse Fehlentscheidung, wo es für mich auch keine zwei Meinungen gab, sind einem ja echt nochmal zwei Spiele genommen worden. Also ein geiles Halbfinale gegen Frankreich und selbst wenn wir es verkackt hätten, ein Spiel um Platz 3, das wären ja echt nochmal zwei nette Arme
geworden. Was es
nicht gibt,
Kai.
Ach, es gibt
kein Spiel um Platz 3.
Das haben sie uns auch noch genommen.
Das haben sie uns auch noch genommen, die UEFA. Alter Schwede.
Sind trotzdem zwei Spiele genommen worden, weil das Frankreich hättest du ja locker mit 3-4-1 aus der Halle geschossen, dass der sich gestern präsentiert hat.
Ja gut, aber die haben auch gegen Spanien gespielt, was natürlich schon unter Beweis gestellt hat.
Ja, wir ja auch.
Ja, aber du hast gesehen gestern, Spanien, eine Top-Leistung.
Kleiner Hack, also Spanien wäre raus gewesen.
Eben.
Ich habe gemeint, um die Leistung Frankreichs richtig einzuschätzen, die haben gegen natürlich ein Top-Team gespielt, gegen vielleicht das beste Team momentan im internationalen Fußball, was natürlich Glück hatte gegen Deutschland. Ich kann ein bisschen davon berichten vom Spiel selber vor Ort in Stuttgart, um dann darauf einzuleiten, was vielleicht auch so dieses EM-Turnier insgesamt an Euphorie entfacht hat. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich war ein bisschen skeptisch vorher und hatte auch noch nicht so wirklich den Hype gespürt, aber natürlich war die Erwartung, okay, mit dem Opening Game am Freitag, am 14. Juni in München dann und gerade mit natürlich dem Top-Ergebnis gegen Schottland, die drittklassig waren, dass dann so ein Hype entstehen könnte und genauso kam es ja auch. Man muss wirklich sagen, dieses Spiel gegen Spanien in Stuttgart, nach dem Tor von Wirtz, die Atmosphäre in dem Stadion, die gab es in dieser Form, zumindest zu meiner Lebzeit, noch nicht bei einem Nationalteam, also meinem deutschen Nationalteam. Es war unfassbar. Und ich glaube, auch mit allem drum und dran, mit dieser ganzen Musikbegleitung, Major Tom, mit den Fanfesten, mit dem Saxophonspieler, mit den ganzen Instagram-Reels und so weiter. Ne? Also da ist wirklich was entstanden. Ihr hättet das auch im Stadion sehen müssen. So ein Bouncen auch von den ganzen Fans, gerade hinterm Tor von Unai Simon, der das Tor kassiert hat, also nach dem Treffer von Wirtz. Die Fans da, das hatte was, weiß nicht, lateinamerikanisches vielleicht nicht, aber sowas, was man so, weiß nicht, bei einem krassen Derby irgendwie Partizan gegen Roter Stern oder so erlebt. Es war echt dermaßen faszinierend. Und natürlich dann, das hat ein Kollege im Anschluss an das Spiel gesagt, der Treffer von Mikel Merino, BVB-Legende in der 119. hat mit einem Schlag, aber auch diese komplette Energie wieder rausgezogen. Also es war, daran hast du erst recht gemerkt, was eigentlich für eine Stimmung geherrscht hat, zumindest bei diesen Deutschland-Spielen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin trotzdem am Ende überrascht gewesen, dass es so krass war bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft, die ja normalerweise eher ein bisschen in den vergangenen 10 Jahren dröge waren.
Ja, ich kann das bestätigen. Also bei den beiden, wo ich war vorab auch noch bei dem Spiel in Frankfurt gegen die Schweiz. Ja. So, das war das Spiel, war natürlich mittelmäßig, aber also die Stimmung war echt auch ganz gut. Also auch die Schweizer haben eigentlich ganz gut Alarm gemacht. Das hat Bock gemacht. Und an dem Samstag in Dortmund, da war ich auch quasi privat und konnte mich auf das Wesentliche konzentrieren, auf Bier trinken und die Atmo aufsaugen. Und das war wirklich, das hat richtig Spaß gemacht. Da war geiles Wetter. Wir haben den ganzen Tag irgendwie draußen in Dortmund abgehangen, haben ein bisschen Fanzone geguckt, waren dann aber auch relativ schnell am Stadion, haben gecornert am Stadion und da mit allen möglichen Leuten geschnackt. Also das war sehr, eine sehr große Positivität. Das hat echt, also es hat richtig, ich glaube, es war das beste Länderspiel, was ich halt irgendwie live je sehen durfte, von meiner persönlichen Stimmung. Das war echt gut. Und im Stadion ist ja sowieso immer in Dortmund eine sehr gute Kulisse, und man ist das ja auch gar nicht gewöhnt, dass es irgendwie außer Deutschland aufgeschießt ein Tor tatsächlich sowas wie Gesänge oder Lieder hat. Also da hätte echt noch was entstehen können, wenn das noch weitergegangen wäre, was halt auch nachgehalten hätte bei den Fans für die kommenden Länderspiele, für die Nations League. So, das ist so ein bisschen schade, finde ich, dass der Hype da so je unterbrochen wurde, vor allem durch so eine exorbitante Fehlentscheidung.
Aber mal ganz ehrlich, trotzdem finde ich es ziemlich Panne, dass der gute Kollege Chuchu Kukurella, dass der halt so gnadenlos jetzt ausgepfiffen wurde.
Überhaupt nicht. Also absolut verdient. Was? Also der hätte von mir aus noch mehr gepfiffen werden können. Ey, machen wir hier nicht so einen auf rational und guter Gastgeber oder so. Also jetzt müssen wir doch mal einmal hier unseren ganzen Frust irgendwie rauslassen.
Kai, was glaubst du, wie oft wir hier in unseren Communities um dich beschützen müssen, dass die Hörer dich nicht gnadenlos auspfeifen für das, was du hier manchmal erzählst? Oder stellen wir uns Schützen vor dich. Ja, das müssen wir jetzt auch vor Chuchu machen.
Aber da habe ich mal ganz kurz einen relativ rationalen Take dazu. Oh. Ich finde natürlich jetzt ganz, aus der Vogelperspektive ist das natürlich Quatsch. Dennoch macht es ein eher wohliges Gefühl, löst es in mir aus gestern. Es ist ja nicht so, dass Pfeifen jemals rational war. Also wann wurden denn Leute ausgepfiffen und es war völlig berechtigt? Also insofern, da jetzt plötzlich die Messlatte der Rationalität anzulegen, ist ja eh albern. Also
du siehst natürlich auch bei so einem Spiel dann so die Innenperspektive oder auch im Nachgang dann. Ne? Also ich meine, was die Deutschen mittlerweile schon wieder vergessen haben, was glaubt ihr eigentlich, was für eine Stimmung in Dänemark, sowohl in Dortmund nach dem Spiel als auch dann zu Hause in Dänemark nach eben diesem Achtelfinale war, zur Erinnerung. Ne? Joachim Andersen, dessen Handspiel wurde gepfiffen und Kasper Juhlmann hat sich danach auf seine recht zurückhaltende Art und Weise schon aufgeregt und auch in Dänemark selber. Die waren außer sich, die hatten noch keine Möglichkeit mehr zu pfeifen, weil die sind nach Hause gefahren, aber ebenso. Ne? Und dann Nagels, das ist interessant, weil ich war bei beiden Pressekonferenzen im Nachgang, also an das Achtelfinale und an das Viertelfinale. Und Jüllmann und Nagelsmann in Richtung dieser entscheidenden Situationen, die Aussagen hättest du aufeinanderlegen können, die waren fast identisch gewesen. Also hat dann auch nochmal so vielleicht aufgerufen, natürlich, du hast immer die Innenperspektive. Aber Jungs, was ich so ein bisschen bei jetzt den Spielen hier auch erlebt habe, abgesehen vielleicht von den Deutschland-Spielen, aber Tommy, du warst ja auch zum Beispiel bei Türkei gegen Österreich.
Polen
gegen Österreich zum Beispiel. Ich war bei einigen Spielen auch mit krasser Beteiligung, polnischer Beteiligung, österreichischer Beteiligung oder auch türkischer Beteiligung. Und ich finde die Stimmung mega zuweilen. Ich finde die Fangesänge super. Ich finde immer diese UEFA-Zeremonien außenrum, gerade zu Beginn, das wirkt wie so ein absoluter Fremdkörper.
Ja, das stimmt schon. Zum einen kennt man ja sein eigenes Stadion gar nicht mehr. Es war auch geil zu sehen, dass im Olympiastadion erstmals guter Rasen lag. Habe ich auch lange nicht mehr erlebt. Da hat jemand Geld in die Hand genommen. Zum anderen war die Organisation auch einigermaßen katastrophal. Also die Einlasssituation war selbst mit Hospitality-Tickets, die ich über Kais Kollegen bekommen habe, dennoch Quatsch. Naja, was heißt denn Kollegen, meine Gesellschaft? So, egal. Soll nur heißen, das war alles suboptimal. Wenn du dann einmal drin bist und irgendwie so ja, völlige Ekstase miterlebst, dann noch irgendwie ein einigermaßen cooles Spiel siehst, also ich habe sogar Piontek treffen sehen, das habe ich auch lange nicht im Olympiastadion, dann macht das schon Spaß. Ne? Also dann ist das schon nochmal ein anderes Level als so ein klassisches Ligaspiel, wenngleich es mich nicht so nicht ähnlich emotionalisiert wie ein Ligaspiel. Aber ich fand das generell ganz cool. Ich würde aber ganz kurz, bevor wir da jetzt so über all diese wichtigen Themen, die auch vor allem im Detail besprochen werden müssen, einfach so rübergehen, würde ich gerne nochmal vor dem Spiel ansetzen. Also zum einen, was sagen wir denn eigentlich zu dem Pep Guardiola-esken Kniff von Nagelsmann mit Can und Sané zu starten? Was halten wir denn davon?
Also, oh, jetzt gehen wir in die taktische Analyse.
Ja, ja aber kurz, da wollte ich auch drüber sprechen. Hinaus. Also ich finde auch, also der ist natürlich sehr schlau, also der Herr Nagelsmann, aber man muss ja wirklich konstatieren, dass beide Sachen nicht aufgegangen sind, also wobei ich Sané noch mehr verstehen konnte als Can. Weil Andrich, fand ich, jetzt auch eigentlich ein ganz gutes Turnier gespielt hat. Und ich glaube, er hat es ja irgendwie damit begründet, dass
ja, jetzt ist Kai raus.
Und da war Kai ganz kurz wieder weg. Er hat wahrscheinlich sich zu sehr ausgelassen über Emre Can und Leroy Sané. Deswegen hat Julian Nagelsmann dann den Stecker gezogen bei Dr. Kai Rippe. Mal sehen, wann er zurückkommt.
Aber die Idee war ja, dass Can sich in die Innenverteidigung fallen lassen kann, was er ja durchaus spielt.
Hat
er
auch gar nicht so häufig gemacht. Ne?
Hat er zum einen nicht gemacht und ich glaube Tempo und dann war sozusagen die Idee, dass er in die Innenverteidigung fällt, wir dadurch quasi auf der mit einer Dreierkette spielen und die Außen sich mehr um die schnellen Außen von Spanien kümmern können, um Jamal und Williams. Das ist ja auf dem Papier mal eine gute Idee, ist nur leider überhaupt nicht aufgegangen, insofern das würde ich ihm verzeihen.
Aber es war nicht die Idee, Tommy. Also ich glaube, das war gar nicht die Idee. Also Can war ja immer ganz klar davor. Du kannst ja eigentlich gar nicht in Sechser zwischen die Innenverteidiger ziehen, weil ja Toni Kroos darauf beharrte, immer aus dem linken Halbraum aufzubauen. Selbst als Nico Schlotterbeck gegen Dänemark gespielt hat, als Linksfuß, als optimaler Halbverteidiger quasi im Aufbau, hat trotzdem Kroos darauf bestanden, immer halb links zu spielen und Schlotterbeck musste im Zentrum auflaufen. Und interessant war ja auch vielleicht bei dem Spiel, ich weiß nicht, was du davon gehalten hast, aber es war ja nicht mal Kimmich, der sich um Nico Williams gekümmert hat, sondern es war immer Rüdiger, der den übernommen hat, weil Kimmich ein bisschen rausgezogen werden sollte. Also es gab ja schon ein paar taktische Kniffe, aber es war sehr risikobehaftet, was hier auch für Julian Nagelsmanns Fußball einfach steht.
Ja, also wenn das nicht mal die Idee war, dann finde ich es natürlich noch viel schlimmer, wenn der nicht mal meine Idee hatte dahinter. Nein, also wie gesagt, der hat sich was dabei gedacht, der macht das hauptberuflich, der wird es im Zweifel besser können als wir. Sané, weiß ich nicht, also hat sich ja dann auch bestätigt, dass das nicht die beste Idee war. Was mich am meisten eigentlich geärgert hat, weil ich glaube, du kannst durchaus so starten und du musst auf Spanier in der Form auch irgendwie reagieren, finde ich okay. Was mich mehr geärgert hat, waren die Einwechslungen später, weil dass man da nicht einen Bayer bringt oder einen Führig und stattdessen einen Möller, das habe ich nicht verstanden, weil genau für diese Situation, quasi Textbook, hast du die beiden ja mitgenommen. Ne? Nur dafür. Und dann bringst du Thomas Müller, um ihm vielleicht nochmal ein Abschiedsspiel zu geben. Das habe ich nicht so ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Aber weiß nicht, vielleicht habt ihr da eine bessere Sicht drauf.
Ja, du hast schon gemerkt, also es gab so drei Spieler, ne? Also Nico, oder? Drei Spieler, die nicht so wirklich eine Rolle gespielt haben. Bayer nur gegen die Schweiz, UNDAF gar nicht und Führig auch nicht.
Nö, und immer bei den Einsätzen, oder warte mal, haben alle drei Kurzeinsätze gehabt, ne?
Na, Bayer hat einen relativ langen Einsatz in der zweiten Halbzeit gegen die Schweiz bei Rückstand.
Ja, genau. Aber nichts von dem hat auch wirklich überzeugt. Und dieser Schritt vor dem Spiel war ja eher so, dass sowohl Sané als auch Can ja an irgendeiner Stelle so eine Überzeugung geschaffen haben in dem Momentum, wo sie da gewesen sind. Trotzdem wissen wir alle im Nachhinein, dass es halt keine gute Entscheidung gewesen ist. Wenn du dann vor allem auch die Spanier siehst, wie lange spielen die jetzt bis auf die Gelbsperre, glaube ich, immer in der gleichen Truppe, ne? Du hast dem Spiel ja damals aber auch angemerkt, dass es dann nach 60 Minuten quasi zurückgekippt ist und es dann halt die stärkere deutsche Mannschaft war, die sich vorher auch gezeigt hat. Es ist nur ein bisschen müßig, weil ich glaube, wie soll man sagen, das Spiel in sich hat ja gezeigt, dass wir mithalten konnten oder dass diese deutsche Nationalmannschaft in der Lage war, mitzuhalten. Und ich weiß nicht, ob jetzt Can aufstellen oder Olmo einwechseln der größere Pain war für die deutsche Nationalmannschaft?
Ja, Olmo einzuwechseln, klar, das war natürlich auch gezwungenermaßen, weil Petri schon nach 4 Minuten hart gefoult wurde. Hat sich
Toni Kroos aber auch, wenn Kroos nicht bewusst da versucht, Petri rauszufaulen, so, dann, das war ja auch taktisch.
Es war aber auch geil zu sehen, dass tatsächlich Toni Kroos auf das letzte Spiel seiner Karriere gewartet hat, um erstmals Zweikämpfe zu führen. Das war ja Wahnsinn. Der hat ja alles nicht weggetreten, was ihm irgendwie über den Weg gelaufen ist.
Wär sehr Zidane-like gewesen.
Ja, nee, er hat eher so die 2014er WM-Doku sich nochmal angeguckt, hat die Bastian Schweinsteiger-Videos nochmal gesehen und das Letzte, was gefehlt hat, hat eine Kopfverletzung. Also so blutüberströmt. Toni Kroos, der vom Platz geht.
Aber natürlich hast du, ich meine, du hast gesehen, einerseits Toni Kroos, klar, im Spielaufbau sehr wichtig. Die Verlagerungsbälle sind essentiell gewesen fürs deutsche Spiel. Da wird es auch interessant sein, wie man dann zukünftig das Ganze ausgestaltet. Wahrscheinlich mit Pavlovic dann eher als Sechser, den man aufbauen möchte, ist zumindest meine Erwartung. Aber defensiv natürlich Toni Kroos mit einigen Unzulänglichkeiten und Emre Can ja auch. Deshalb wurden die Deutschen im defensiven Umschalten ja in der ersten Halbzeit von Spanien mehrfach überlaufen. Und also vielfach überlaufen. So der Rückraum wurde ja selten abgesichert und auch beim Gegentreffer war es ja am Ende Olmo in der zweiten Welle, der reingelaufen ist und da sehr, sehr easy diesen Treffer erzielen konnte. Zu easy aus meiner Sicht für an sich ein hochklassiges Viertelfinalspiel zwischen zwei Teams, die ja den Anspruch hatten, da auch vielleicht um den Titel mitzuspielen. Die Spanier stehen mittlerweile im Finale und machen auch den besten Eindruck, mussten ja auch doch den einen oder anderen Ausfall jetzt hinnehmen und sind trotzdem gegen Frankreich weitergekommen. Dass Jesus Navas nochmal einen Einsatz bekommt in dem EM-Halbfinale, hat wahrscheinlich auch keiner erwartet, aber so kam es. Das ist ja trotzdem für die deutsche Mannschaft aus meiner Sicht, auch wenn man ausgeschieden ist, es war gegen einen Top-Gegner, es war jetzt nicht gegen Dänemark oder gegen die Schweiz oder wie auch immer. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, die deutsche Mannschaft wurde jetzt so ein bisschen aus der Lethargie gerissen. Und vielleicht auch der Nationalmannschaftsfußball hat jetzt so einen Impuls erhalten, um dann bei den nächsten Turnieren auch wieder für mehr Euphorie zu sorgen, auch wenn die dann in Nordamerika oder sonst wo gespielt werden.
Nächste Turniere, Konstantin. Bitte. Wir sind doch noch, also ich bin immer noch bei diesem Turnier gedanklich. Ich kann noch nicht über das nächste Turnier nachdenken und auch
Julian Nagelsmann ein.
Lass uns doch mal, wir sind ja kein Taktik-Podcast. Leute, wir sind ja kein Taktik-Podcast, sondern ein Polemik-Podcast. Deswegen fangen wir jetzt mal mit der ersten Polemik an. Folgende These: Ohne den Ausgleich von Niklas Füllkrug würden wir jetzt im Finale stehen.
Na, wir würden nicht im Finale stehen, weil wir nehmen auf vom zweiten Halbfinale, das wäre dann das Deutschlandspiel.
Ja, okay.
Aber
dann würden wir morgen im Finale stehen.
Ja, ich weiß,
was also das, was wir alle so bejubelt haben in unserer dummen deutschen Arroganz, weil wir unbedingt Gruppenerster werden wollen, von einem völlig fehlgeleiteten Selbstverständnis, hätte es das nicht gegeben, bin ich mir ziemlich sicher, würden wir auf der anderen Seite des Turnierbaums spätestens morgen im Finale stehen.
Das heißt, Lücke ist der Einzige, der das Briefing nicht bekommen hat.
Ja, weil er sich über sowas keine Gedanken macht. Es ist einfach so ein Instinktfußballer. Weißt du? Der. Nein, ich habe mich ja auch gefreut in dem Moment. Aber man muss jetzt respektiv schon auch mal sagen, naja, also hätten wir das verloren, wären Gruppenzweiter gewesen. Also vor diesem Turnierbaum, vor der Seite des Turnierbaums hätte ich nicht so viel Angst gehabt, um ehrlich zu sein.
Vor allem hätten wir dann gegen England gespielt. Das wäre ein ganz geiles Spiel gewesen.
Wäre auch nicht ohne gewesen, weil die Engländer, so schlecht wie die sind defensiv eben sehr, sehr gut aufgestellt und schwer zu knacken. Also klar, es wäre möglich gewesen.
Hättest nicht ins Elfmeterschießen kommen dürfen gegen England, ne?
Nicht gegen Pickford.
Sätze, die ich nicht mehr gedacht habe, dass ich die in meinem Leben nochmal sage.
Kai, du bist jetzt wieder zurück, ne? Nur, dass du ganz kurz weißt, wir haben jetzt von Taktik Podcast auf Polemik-Podcast umgeschaltet. Also du kommst quasi genau richtig.
Ja, deswegen ist er wieder da, der Kai. Aber es ist natürlich auch interessant, das sagen die englischen Kollegen sagen das, dass so ein bisschen sich die Rollen vielleicht verändert haben. Die Engländer spielen jetzt wie die Deutschen früher. Meistens schlecht, defensiv stabil, bisschen hart und kommen weiter.
Ey, du willst mir erzählen, dass die defensiv stabil stehen? Das stimmt ja überhaupt nicht. Also die haben wenig Gegentore bekommen, fair enough. Aber also das große Problem von England ist doch diese Kack-Defensive.
Nein.
Und die nicht performenden Weltstars vorne. Aber also
das größte Problem ist, dass die 70% Ballbesitz haben und meistens um den Defensivblock des Gegners 80% der Zeit herumspielen. Das ist doch das ganz große Problem.
Leute, ich habe doch gerade gesagt, wir sind jetzt Polemik-Podcast.
Okay, das größte Problem der Engländer ist, dass der Gareth Southgate einfach keine Eier hat.
So.
Jawohl.
So.
Wie Jude.
So, okay, also wir sind jetzt kurze Bestandsaufnahme, Leute. Wir sind uns sicher, wir wären Europameister geworden, hätte Niklas Füllkrug nicht das 1:1 gegen die Schweiz erzielt. Hat er jetzt aber gemacht. Das heißt, wir kommen dann quasi gegen Dänemark eher glücklich weiter, muss man ja auch mal sagen. Ich hätte Polemik. Lieber gehabt, dass das Tor zählt, was für mich übrigens auch überhaupt kein Foul war von Kimmich. Den blockt er ganz normal weg, wie es jeden Tag auf jedem Fußballplatz der Welt passiert. Das hätte zählen sollen, dafür hätte ich lieber nicht diesen komischen Handelfmeter bekommen. Und dann spielen wir gegen die Spanier, machen es erstmal scheiße und dann sehr, sehr gut. Und was passiert dann? Ich würde das gerne mal aus eurer Sicht hören, weil ich bin da ähnlich wie Kai, da gibt es keine zwei Meinungen auf der ganzen fucking Welt.
Erkenn meine Meinung. Ich finde, dass die UEFA-Richtlinien sind falsch, aber genau so eine Szene wurde von der UEFA vorher, also so eine sehr ähnlich geartete Szene wurde von der UEFA vorher als Beispiel herangezogen, um zu sagen, das ist kein Handspiel. Ich finde dann die Julian Nagelsmann-Herangehensweise sehr, sehr gut. Man müsste immer ermitteln, wäre der Ball aufs Tor gegangen oder nicht. Das ist ja mittlerweile auch sehr, sehr leicht möglich. Ich meine, Abseits ist auch halb automatisiert bei solchen Turnieren. Und geht der Ball aufs Tor und wird aber von der Hand von Kukureya gestoppt, der das nicht absichtlich gemacht hat. Das war aus ganz kurzer Distanz. Der stand einfach dort und hat irgendwie seinen Körper krumm reingestellt, so wie er es eben gerne macht. Wer Chelseas Spiele schaut, weiß, wovon ich rede. Dann kommt der Ball aufs Tor und wird von der Hand auch unabsichtlich aufgehalten. Müsste es trotzdem einen Strafstoß geben, aber keine Verwarnung oder so gegen den Spieler. Aber
das die UEFA ist mir schon viel zu viel Wertung.
Ja, die UEFA
woher weißt du das alles mit dem absichtlich, unabsichtlich? Ich will euch mal eine Sache sagen. Es gibt so eine, habe ich jetzt mehrfach gelesen, da musst du mir jetzt sagen gleich, Konstantin, ob das wirklich irgendwo in den Statuten steht. Diese Argumentation, ein Arm hängt schlaff herab und durch die fehlende Spannung ist eine Absicht nicht zu erkennen. Ich weiß nicht, ob die alle dumm sind. Natürlich kann man auch absichtlich einen Arm schlaff hängen lassen. Wollen die mich verarschen? Seit wann ist die Spannung eines Armes ein Indikator für Absicht? In welcher Welt? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Dazu kommt, so nah dran war der nicht. Und wenn du dir seine Körpersprache anguckst, nachdem der Ball seine Hand berührt, der hätte am liebsten selber gepfiffen. Der wusste ganz genau, dass das ein Elfmeter ist. Natürlich ist das ein Elfmeter. Wenn du als Stürmer den Ball vor deiner Brust, also nicht mal Körperfläche vergrößerst, nur an den linken Zeigefinger bekommst, wird das Tor abgepfiffen. Wenn du als Abwehrspieler 20 bis 30 Zentimeter neben deinem Körper den Ball mit der flachen Hand stoppst, davor, dass er direkt ins Tor geht, ist es keine Hand. Dann ist mir auch völlig egal, wie die Statuten sind. Das ist einfach ein fucking Skandal und wahrscheinlich der größte Skandal in der Geschichte des Fußballs.
Nach Hand Gottes von Maradona und Wembley-Tor 66.
Auf jeden Fall das Ranking, Fall das Ranking.
Korea also, mit der Hand im Halbfinale der EM in der Verlängerung.
Ja, aber also es ist doch auch egal, ob es Absicht ist oder nicht. Ne? Also nach meinem Verständnis, wenn du halt irgendwie deine Körperfläche so vergrößerst, dass du halt, dass es eine unnatürliche Vergrößerung ist und du damit das Tor verhinderst, dann ist auch die Absicht oder nicht Absicht-Diskussion völlig away. Ne?
Ja, aber dem Turnier wurde gesagt, wenn die Hand nur da so links unten irgendwo beim Körper daneben steht, ist es eben kein Elfmeter. Wenn die Hand weit oben ist, wie bei Andersen von Dänemark, muss man ja halt mal im Vergleich ranziehen. Die Dänen haben sich auch beschwert, weil die gesagt haben, meine Güte, der hat den Ball mit den Fingerspitzen berührt.
Ja, der soll mal bei seinen Märchen bleiben, der Andersen, ne?
Ja, okay, aber dass die UEFA allerlei sagt, ist ja klar. So. Ja. Die Frage ist, guck mal, ich habe das Spiel mit 7 Leuten geguckt, wovon 6 aktiv Fußball spielen, wenngleich nicht auf höchstem Niveau.
Alles Spanier, hoffe ich.
Aber wir spielen alle Fußball.
Spielen so. Alle Kreisliga.
Ja, so, nein, es gab eine relativ bezeichnende Situation. Wir haben in Echtzeit, habe ich da jetzt nicht gesehen, ob das Hand ist oder nicht, dann kam die Wiederholung und als wir die Wiederholung gesehen haben, haben wir alle gejubelt, weil uns völlig klar war, jetzt gibt's Elfmeter. So, und da frage ich mich, wie kann das denn sein, dass Menschen, die ihr Leben lang Fußball verfolgen und Fußball spielen, alle so völlig falsch liegen, wenn sie das sehen?
Ich will das noch unterstreichen, Tommy. Du hast es mit den Kreisliga-B-Spielern gesehen. Ich habe das mit anderen Leuten quasi mitgesehen. Und zwar musst du wissen...
Jetzt kommt er wieder mit der Klugscheißer-Expertenrunde von den Medienplätzen da, oder
was? Nein. Und zwar von den DFB-Videoanalysten, Kollege Backspin. Die saßen nämlich genau neben mir. Und die haben ja die ganzen Szene, die haben die Eckbälle und so weiter, die steigen das auch zusammen für die Halbzeitanalyse etc. Also die haben da 7 Bildschirme stehen und wir haben zusammen die Szene angeschaut.
Die sind doch auch betriebsblind, Mensch.
Wollte ich gerade sagen, die sind objektiv.
Lass mich doch erstmal sagen, was die gesagt haben.
Ja, aber es ist interessant. Nee,
ich dachte, das ist jetzt der Polemikteil. Da
ach, Nico, komm, du hast scheiß Sound.
Ja.
Na, aber Nico raus.
Nee, da saßen jedenfalls die ganzen Analysten vom DFB, ne, und die haben auch die Szene nochmal angeschaut. Und das war wie ein Torjubel bei denen, als die gesehen haben, wie der Cucurella, die den Ball mit der Hand berührt hat. Und die haben wirklich, die waren aus sich. Jawohl, wir haben Elfmeter, jawohl, wir haben den Elfmeter. Und 10 Sekunden später oder, weiß ich, 30 Sekunden später alle, what the hell?
Ja, siehst du?
Aber du hast das doch gerade so angekündigt, als wäre das sogar eine nachvollziehbare Entscheidung. Also was ich auch noch nicht verstehen kann, ich kann ja halt dieses komische UEFA-Briefing nicht. Also kennen das die Videoanalysten doch auch nicht? Oder hast du das gerade einfach nur dir ausgedacht?
Nein, warum sollen das die Videoanalysten, die sich mit den Eckbällen, mit den Standardsituationen oder was auch immer beschäftigen, warum sollen die sich damit beschäftigen? Das ist ja was eigentlich für die Schiedsrichter wichtig ist. Und die UEFA hat ja auch im Nachgang nochmal bestätigt an das Spiel. Ja, das war korrekt. Das war laut unseren Richtlinien eine korrekte Entscheidung. Das war ja auch vom VAR mit entschieden worden. Dann auch
der entscheidet überhaupt nichts. Das stimmt nicht.
Der VAR kann aber Empfehlungen geben.
Ja, na, pass auf. Es ist ja so, was uns ja fehlt für die Transparenz dieser Situation, übrigens überall, ist die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und VAR. So, der VAR wird sagen, was hast denn du gesehen? Er sagt, ich habe gesehen, der hatte die Hand da, war für mich eine natürliche Bewegung, keine Vergrößerung der Körperfläche, habe ich sehr wohl wahrgenommen, sage aber, das ist kein Handspiel. So, dann sagt der VAR, okay, was anderes kann ich dir auch nicht zeigen, dann ist es so. Ja, so wird es passiert sein, nehme ich an, da wird es auch Protokolle geben, weil der VAR würde ja nur sagen, wenn der gesagt hätte, der war doch am Oberschenkel oder keine Ahnung, dann würde ich sagen, oh, guck's dir nochmal an. So, bei einem Viertelfinale, wo die Heimmannschaft, ja, also die Gastgebermannschaft spielt und wirklich da dran ist, dieses Spiel quasi zu drehen, da nicht einfach nur, um sich all diese Diskussionen zu sparen, rauszugehen und anzugucken, so, das verstehe ich nicht, weil wenn du, und dann musst du dir mal vorstellen, was ist denn die Situation, der steht vor dem Bildschirm, die Fernsehzuschauer auf der ganzen Welt sehen 15 bis 20 Sekunden lang, so lang wie der VAR braucht, wahrscheinlich 30 Sekunden lang, immer wieder diese Einstellung. Da will ich einen Schiedsrichter sehen, der nach dem Blick auf diese Bilder sagt, nee, weißt du was, war kein Elfer.
Hätte aber der das wäre natürlich krass gewesen. Ja, also das wäre natürlich krass gewesen, wenn er sich den Bums nochmal im Real Life angeguckt hätte und dann trotzdem sagt, kein Elfmeter. Dann wäre wahrscheinlich die Entrüstung noch größer gewesen. Und so wie Konstantin das beschrieben hat, wäre das ja wahrscheinlich die logische Konsequenz. Also wahrscheinlich hat er es sogar genau gesehen und halt nach dieser UEFA-Richtlinie geurteilt. Und der hätte ja seine Meinung nicht geändert, wenn er sich dann die Bilder angeguckt hat. Also es ist halt trotzdem einfach überhaupt nicht nachvollziehbar, weil diese Richtlinie wenn du so mit der Hand, die unnatürlich vom Körper absteht, ein Tor verhändest, scheißegal ob schlaff oder nicht, also den musst du doch Elfmeter geben. Also was ist das denn für ein hirnrissiger Müll?
Aber das ist das Problem. Ich meine, es gab doch schon ganz andere Dinger, ne? Auch damals, könnt ihr euch erinnern, Confed Cup 05, also vor der WM 2006. Als
nein, kann ich nicht.
Was ist das denn für ein Schwachsinn?
Könnt ihr euch erinnern? Confed Cup 05.
Ja, weißt du, was damals war? Da hat die FIFA hatte da irgendwie eingeführt, dass erst abseits gepfiffen wird, wenn der Stürmer, also der angreifende Spieler, der am Abseits war, an den Ball kommt. Berührt. Da waren teilweise so ganz lange Szenen. Es war abseits, aber es wurde nicht abgepfiffen oder die Fahne wurde nicht gehoben. Und irgendwann dann ist der Stürmer eben an den Ball angegangen und dann ging die Fahne aufs Tor und jeder hat gemeint, was ist denn das für ein Scheiß?
Ist übrigens auch eine Katastrophe, weil die innerhalb dieser Zeit teilweise in richtig harte Zweikämpfe verletzen können.
Ja.
Aber ich möchte kurz meine Verschwörungstheorie zum Besten geben. Und zwar, der VAR, der schon zuständig war für das Spiel Deutschland gegen Dänemark, war ja derselbe wie bei diesem Spiel Deutschland gegen Spanien. So. Ich bin der Meinung, der hatte einfach nicht die Eier zu sagen, ich gebe ein zweites Mal einen Handelfmeter für Deutschland, der sie eine Runde weiterbringt. Hundertprozentig.
Ja, ist was dran.
Und ich meine, Anthony Taylor wurde ja auch danach zumindest irgendwie negativ beurteilt, wahrscheinlich wegen der gesamten Spielleitung. Ich glaube, das war auch ein Problem. Ne? Also ich meine, diese komischen gelben Karten, die er da teilweise gegeben hat, dann hat er irgendwie, ich meine, Toni Kroos hat eigentlich darum gebettelt, im letzten Spiel seiner Karriere
nicht gegeben hat, ne, muss man sagen.
Ja, runterzugehen, genau. Also, er ist ja ganz komisch. oder?
Ja. Manchmal muss man sagen, Kroos hätte schon die ein oder andere Karte sehen können.
Ja, aber also für das Foul an Pedri und dann fürs Stempeln oder wofür?
Ja, wobei man muss natürlich sagen, kausal, wenn er die gelbe für das Pedri-Foul bekommen hätte, hätte er natürlich nicht mehr gestempelt. So, ne? Also das ist, das wusste der schon auch, dass er das jetzt noch machen kann. Aber wie gesagt, also ich bin der festen Überzeugung, der VAR wollte sich nicht ankreiden lassen, zweimal Deutschland durch einen Handelfmeter weiterzubringen. Und ey, es kann durchaus sein, wobei ich wirklich es extrem unangenehm finde, wenn Menschen mir versuchen zu erklären, dass das korrekt war, weil das ist für mich so ein Devotismus für irgendwelche Fantasieregeln, die sich irgendwelche Menschen ausdenken.
Ja, vor allem ist das auch so nicht das bessere Spiel, ne? im Sinne. Ich will auch mit überhaupt keinem reden, der mir das irgendwie erklären will.
Und es war auch kein Abseits vorher.
Alles klar,
und es war auch kein Handspiel vorher von Phil Krug. Das war an der oberen Schulter und abseits war es auch nicht, denn dann hätte die UEFA diese Bilder gezeigt, dann hätten sie nämlich diese ganze Nummer, diese ganze Diskussion, hätten sie einfach im Keim ersticken können. Es gibt aber keine Bilder von der UEFA, was meines Erachtens ein Indikator dafür ist, dass es kein Abseits war. Und die Sportschau hat sich mit ihren Bildern das einmal angeguckt und hat gesagt, es war sehr wahrscheinlich kein Abseits. So, heißt, wir wurden betrogen.
Sehr wahrscheinlich, aber auch irgendwie so.
Ja. Wir sind Europameister.
Ja, für mich sind wir Europameister.
Vor allem, sehr wahrscheinlich kein Abseits. Ist auch, also Abseits ist wie schwanger. Deshalb gibt keinen sehr wahrscheinlich.
Ja, genau. Aber es gibt es reicht nicht, oder es hält nicht als Argument her zu sagen, Leute, ist doch völlig egal, das war vorher Abseits. Nee, weißt du nicht. Weiß niemand.
Okay. Außer die UEFA wahrscheinlich, weil die das automatisierte Abseits hat.
Ja, aber dann warum zeigen sie uns denn die Bilder nicht?
Weil es wahrscheinlich kein Abseits war.
Genau.
Nico?
Ja, aber ist die Frage, ob wir uns an dem Punkt im Kreis drehen wollen oder trotzdem auch nochmal darüber sprechen, was das Ganze, also die Wut, die du in dir hast, ist doch eigentlich das Geile, was wir aus diesem Turnier mitnehmen, Tommy. Ich weiß nicht, es geht euch ja wahrscheinlich wie allen anderen da draußen, dass ihr auch eine Träne verdrückt habt, als Nagelsmann in der Pressekonferenz auf einmal rote Augen gekriegt hat. Du hast eine Truppe, der du auf einmal Bock hast zu folgen. Das Ganze hat auf einmal macht wieder Sinn. Ich glaube, am Ende der Presse, irgendjemand hat auch, da war es dieser amerikanische Fox-Typ hat das, glaube ich, gesagt, dass Deutschland bei diesem Turnier angetreten ist, um irgendwie seine Ehre wieder zurückzubekommen, und das haben sie geschafft.
Also aber auch sehr hochgegriffen. Also.
Aber Nico, du hast recht.
Nein, also wenn du mal nach WM-Titel dir anguckst, was seitdem 10 Jahre passiert ist, das ist 10 Jahre Peinlichkeiten. Und jetzt hast du auch mal wieder was Spaß macht.
Vor vier Monaten war es ja noch Peinlichkeit. Also wie waren diese 3 Grütz-Spiele da gegen Kolumbien, Österreich und das dritte weiß ich schon gar nicht mehr.
Das war letzten November. Danach gab es ja die Siege gegen Frankreich und Niederlande, als es ein bisschen besser aussah. Dann gab es allerdings wieder die zwei Schlechten.
Aber die waren im März, ne?
Also, ja genau, und die Testspiele gegen Griechenland und die Ukraine waren wiederum das Problem.
Genau, aber also bis kurz vor den Siegen gegen Frankreich und Co. war ja allgemeine Grützstimmung, und das war ja im März, das ist irgendwie 4 Monate her, und die haben es ja schon geschafft, irgendwie über gute Kommunikation, eine gewisse Nahbarkeit und auch, sagen wir mal, Abschneiden alter Zöpfe, was Spieler angeht, plus sicherlich auch die Reaktivierung von Toni Kroos, über Leistung und auch über gutes Auftreten einen Hype zu erzeugen, das war ja undenkbar. Ne? Und da bin ich schon bei Nico, also das hätte ich mir nie vorstellen lassen können, dass mich überhaupt eine Nationalelf irgendwie so anzündet, weil ich war schon 2014, war ich schon am Kipppunkt, da zu hin ist es mir eigentlich relativ egal. Gut, da hat mich natürlich auch gefreut, dass sie Weltmeister geworden sind. Aber danach ging es ja richtig los mit, es ist eigentlich total egal, wie die spielen. So, und diesmal, Turnier war es mir nicht
das
egal.
Das ist ja die Ironie der Nummer, finde ich, dass wir im Grunde die ganze Zeit so den Bezug zur Nationalmannschaft verloren haben, unter anderem, weil wir halt so, ja, diesem System überdrüssig geworden sind. Dann gibt es da eine WM in Katar und. Ne? Also es war irgendwie so dieses große ganze Konstrukt Fußball hat uns angewidert, und dazu kommt dann eben auch, dass die Nationalmannschaft scheiße gespielt hat. So. Und jetzt schaffen wir das quasi über einen Neustart, über einen neuen Trainer, über einen neuen Kader, da wirklich auch schon vor der EM so ein bisschen was an Euphorie zu entfachen, werden dann quasi auch bestätigt darin während des Turniers, nur um dann genau wieder durch so eine Obrigkeitsscheiße auszuscheiden und wirklich durch so, ich werde das nicht überwinden können. Es ist für mich auch noch zu früh für Witze darüber, um ehrlich zu sein, weil mich das so nervt, wenn du weißt, vom Gefühl her, du weißt es natürlich nicht, was da möglich gewesen wäre. Weil ich bin mir tatsächlich sicher, wir hätten Frankreich geschlagen oder halt eben auch, wenn Füllkrug nicht getroffen hätte, hätten wir auch England geschlagen. Und wenn du dann im Finale zurecht verlierst, alles okay, ja, dann ist es so. Aber nicht so. Ich kann das, mich fuckt das ab. Und meine Frau lustigerweise hat mich gefragt, in Unkenntnis der Gegebenheiten, ja, kann man da nicht irgendwas dagegen machen? Kann man da jetzt nicht irgendwie klagen? Ja, und ganz ehrlich, warum kann man das eigentlich nicht? Warum kann man, warum muss man das eigentlich hinnehmen? Ich sehe das überhaupt nicht ein.
Petition!
Ja, die Dänen hätten es auch ungern hingenommen.
500.000 oder wie viel sind das mittlerweile, die diese Petition unterschrieben haben?
Ja, genau. Ja.
Ich meine, die UEFA zahlt kein fucking Cent Steuern hier, dieses ganze Turnier in unserem Land, dafür, dass die uns so rauskicken dann, das gibt's doch wohl nicht.
Das ist so geil. Ich hätte, ganz ehrlich, Tommy, ich kenne dich jetzt noch nicht so lange, aber in der Zeit, in der ich dich kenne, passt einfach in mein Weltbild des Tommys nicht, dass du so euphorisch, enthusiastisch für eine deutsche Fußballnationalmannschaft kämpfst.
Doch, Nico. Das habe ich bei Tommy schon immer rausgehört. Also da so ein bisschen den Fußballpatrioten, der schimmerte da schon immer durch. Ist natürlich aber auch, wenn wir drauf schauen...
Meinst du auch so mit Klemmfahne am Lastenfahrrad?
Nicht das unbedingt, aber weißt du, da ist ganz viel Nationalmannschaftssupport dann entstanden auch mit für die Jungs da von Nagelsmann.
Vor allem seit Maxi Mittelstädt dabei ist.
Das auch.
Ja, nee, stark. Ich muss ja mal ganz ehrlich erzählen, weil ich ganz oft auch natürlich in allen Bubbles, in denen ich unterwegs bin, immer auch damit in Konflikte komme, weil das ganze Fahne und Nationalthema dabei, das schiebe ich eigentlich schon auch seit 20 Jahren immer zur Seite, weil es mir um eine Truppe geht, den gleichen Pass spielen, den ich auch in der Hand habe und ich deshalb eine emotionale Bindung dazu aufbauen kann, weil die auch einfach Spaß machen zu gucken. Und das hat 10 Jahre nicht Spaß gemacht, da habe ich ein bisschen mehr drunter gelitten und war auch ein bisschen genervt davon. Und diese Euphorie jetzt kann ich ja hundertprozentig nachvollziehen. Mein lieber Freund, das kann ich hier mal teilen, das ist okay, mein lieber Freund Pillard, der plant jetzt schon safe 2016 die Reise in die USA und Mexiko 26. und Kanada. Nee, schon jetzt, genau, 2026, weil der will dabei sein, wenn Deutschland Weltmeister wird. Und ich mag Nagelsmann für dieses leicht polemische, ja, jetzt muss ich 2 Jahre warten, bis ich Weltmeister bin, aber ich bin hier und denke mir, ja, Dicker, genau das, in 2 Jahren, fickt euch alle, wir werden in 2 Jahren Weltmeister.
unser Rating auf iTunes ist gerade komplett in den Keller gegangen, sehr schön, wir sehen jetzt ein explicit
als Content. Als ob das nicht schon vorher im Keller war.
Was denn denn jetzt heißt es, werden die F-Bomben gezündet und bald ist Deutschland dann Weltmeister. Ist natürlich aber auch, wenn wir aufs große Ganze schauen, ne? Ich meine, wir reden jetzt darüber, also ich fand die Aussage von dem Fox-Experten, die du da angesprochen hast, Kai, das fand ich eben komplett Banane.
Die Ehre zurückgeholt. Wusste gar nicht, dass bei Fox-Experten arbeiten, aber
gut. Ja, das ist ein zweites Thema. Aber ohne Spaß. Ich meine, schau dir mal das gesamte Turnier jetzt an. Schau dir mal bitte das gesamte Turnier an. Ich meine, wie viele Mannschaften, wie viele Nationen sind eigentlich komplett gefrustet? Ich meine, die Engländer stehen im Halbfinale, vielleicht bald im Finale. Die sind angepisst. Die Niederländer sind nicht froh über Ronald Koeman. Alles andere, als dass sie sehen, da viel verschenktes Potenzial. Didier Deschamps ist ausgeschieden. 5 große Turniere, 1 Titel mit der besten vielleicht Fußballergeneration aller Zeiten oder 2 Fußballergenerationen. Dann die Italiener sind komplett, das ist ja also Nationaltrauer. Die Österreicher waren gehypt bis zum Achtelfinale, dann scheiden sie gegen einen vermeintlichen Außenseiter aus. Die Türken sind angepisst über alles. Die Schweizer sind enttäuscht, dass sie nicht ihr ganzes Potenzial abrufen konnten. Und ich kann immer so weitergehen. Außer Aussehen, Spanier sind eigentlich alle enttäuscht.
Und die Georgier. Aber also ehrlich gesagt hilft mir das alles nicht. Also mir hilft auch nicht, wenn China jetzt bei der nächsten Tischtennis-WM ausscheidet. So, also weil ich hätte Bock gehabt noch auf ein geiles Deutschlandspiel und irgendwie diesen Hype, diesen Kampf halt weiterzusehen, weil ich damit emotional gebondet habe. Ne? Und das ist irgendwie alles schön und gut, aber vom Bauchgefühl war das einfach ein zu frühes Aus. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, im Halbfinale ausgeschieden wäre mit so einem Spiel, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich es einen Tacken besser verkraftet, aber irgendwie fühlt sich Viertelfinale einfach viel zu früh an.
Weißt du, was interessant ist? Ihr habt jetzt die ganze Zeit vorhin darüber gesprochen, wie eigentlich die Nationalmannschaft bescheiden war seit der WM 2014. Bei der EM 2016 war man im Halbfinale, aber man nimmt das gar nicht mehr wahr. Man nimmt das als komplette Enttäuschung.
Ich war da im Stadion, 0-2 gegen Frank Erich.
Also ja, aber erfahrungsgemäß hast du das nicht wahrgenommen.
Das war.
Jedenfalls ist es doch interessant, ne, dass eigentlich die Wahrnehmung teilweise eine ganz andere ist. Du scheidest im Viertelfinale aus. Ich sage immer noch, gegen Spanien auszuscheiden ist immer noch viel, viel besser. Ich weiß, es war eine scheiß Situation, Tommy, alles okay, aber ich sage immer noch besser als gegen Dänemark oder gegen irgendwie, weiß nicht, gegen.
Aber ich finde es auch so ein bisschen. Also jetzt muss ich noch mal einen kleinen Nadelstich gegen Nagelsmann setzen. Also ich fand schon, dass es auch einen Tacken unnötig war. Also wir hatten ja auch schon gesagt, dass Can und Sané, das hat überhaupt nicht gezündet. Und die musste er dann auswechseln in der Halbzeit. So, dann hattest du schon zwei Wechsler weniger und dann konntest du in der Verlängerung, waren die alle stehen, K.O. und konntest halt nicht nochmal irgendwie nochmal mehr frische Kräfte bringen. Dann hättest du vielleicht Kroos vorher ausgewechselt, Rüdiger stand ja auch irgendwie am Sack. Also das ist irgendwie so. Also das ist für mich ein zusätzlicher Punkt neben Cucurella. Die Causa Cucurella, die mich nervt. Also ich dachte, warum machst du das, Julian?
Gut, wenn wir mal ganz kurz zum letzten Mal analytisch aufs Spiel schauen, da gibt es noch zwei Faktoren. Zum einen in der ersten Halbzeit.
Hast du hier die falschen.
Ja, das ist richtig. Oh, nicht schon wieder.
Warte, ich mute euch ganz kurz alle drei und dann rede ich jetzt eigentlich nur drüber. Ne, in der ersten Halbzeit hast du natürlich eine Sache schon gesehen, dass die deutschen Defensive ist ein Problem, also immer noch. Und es wird auch sicherlich interessant sein, wie Nagelsmann dann in den nächsten Jahren das bewerkstelligt, weil die Deutschen standen da teilweise lange Zeit im 4-4-2 tief und die Spanier konnten den Ball zirkulieren lassen. Und was natürlich auch vielleicht ein bisschen vergessen wurde bei dem Spiel, ich meine, Luis de la Fuente ist jetzt der gefeierte Held Spaniens. Wenn die ausgeschieden wären gegen Deutschland, der wäre aber auch dann in Madrid wahrscheinlich irgendwie an Pfahl genagelt worden, weil dessen Auswechslungen waren ja komplett bescheiden. Der nimmt die ganze Offensive runter, komplett wie ein Hasenfuß hat er dann agiert nach dem 1:0-Treffer durch Dani Olmo.
Das heißt, es ihm aber gegeben.
Ein Hasenfuß, das Wort habe ich ja schon seit 20 Jahren nicht mehr gehört.
Ich versuche unser Rating noch halbwegs im normalen Bereich zu bleiben, dass wir nicht bei den Porno-Podcasts dann angesiedelt sind.
Aber ich mochte auch vorhin im Vorgespräch deinen Rant gegenüber Toni Kroos und seine Blindside. Willst du den nicht nochmal irgendwie on-air bringen?
Problem halt, Kroos war schon immer mal gewesen, dass er defensiv so eine Art Blindspot hat und auch bei dem 1:0 durch Olmo war er, wenn man das im Replay sieht, sehr orientierungslos. Olmo kommt dann an seiner linken Seite vorbeigeschossen. Eigentlich war ja Olmo der Gegenspieler von Kroos. Olmo war der halbrechte Achter und Fabian war der halblinke Achter gegen Can, der eben halbrechts gespielt hat. Kroos halblinks, wie immer. Und er hat aber einfach Dani Olmo in dem Moment, Toni Kroos, hat den einfach aus meiner Sicht, also sah so aus, überhaupt nicht wahrgenommen, nicht gesehen. Und deshalb, das 1:0, das hat mich am meisten angepisst vom ganzen 90 Minuten am Anfang. Das war ja, sowas
aber
Andrich von
kann auch einfach einen Schritt nach vorne machen, ne?
Das war sowas, ja, aber das war so, also das, du hattest gedacht, es wurde vorher abgepfiffen. Im Stadion hatten manche gedacht, es wurde abgepfiffen, weil das war wie eine Zeitlupe, wie der dann noch einschiebt. Klar, war unhaltbar für Neuer, aber was denkst du, was war denn das jetzt für eine Aktion? Ihr spielt so gut mit gegen Spanien und dann so eine Gurke. Und im Übrigen auch, ich weiß nicht, wie es am Fernseher rüberkommt, aber ich fand im Stadion bei dem 1:2, ne, bei dem Treffer von Marino, du siehst 4-5 Spanier in den Strafraum einlaufen und das ist wie wenn dein Leben an dir vorbeizieht quasi und alles in Zeitlupe passiert, das dauert Jahre und du siehst diesen Kopfball und du siehst den Ball ins Tor gehen und du denkst, das ist wie wenn da Jahre vergehen. Es ist absolut krass, was es emotional mit dir macht und auch mit vielen Fans, weil du siehst so, wie quasi dein Auto den Abgrund hinunterfährt und du kannst nichts mehr dagegen tun.
Ja. Ich habe Rüdiger voll gefühlt, wie er da auf dem Boden quasi in der Szene es gesehen hat und noch während der Ball in der Luft war, schon auf dem Boden zusammengebrochen ist, weil er realisiert hat, was da gerade passiert. Das war
Wollen
hart.
Wir eigentlich mal ein kleines Gedankenspiel machen, wenn die jetzt irgendwie ins Elberschießen gehen? Wer hätte für Deutschland geschossen? Rüdiger.
Da muss ich mal kurz aufrufen, wer noch am Feld war zum Zeitpunkt.
Luis. Kroos hätte geschossen.
Kroos, ja, wobei der mit den Krämpfen, man erinnere sich ans Champions League-Finale der Bayern, hat ja schon mal gekniffen.
Kroos hätte geschossen.
Toni Kroos hätte geschossen, Rüdiger, Kimmich, Fülle hätte geschossen, denke ich mal.
Ja, so. Müller hätte geschossen auf alle Fälle, Musiala hätte geschossen. Toni Kroos hätte geschossen, was du sagst.
Ja, dann haben wir ja schon
Fünf. Rüdiger hätte geschossen wahrscheinlich. Nee, wird zwar noch drauf, aber Rüdiger hätte wahrscheinlich geschossen. Der hätte dann so einen Anlauf von der Mittellinie genommen.
Apropos,
aber mit
ne?
diesen großen Schritten nach vorne gelehnt.
Mit diesem Knie bis zur Brust und dann
Ja. Apropos große Schritte.
Mit denen er seine Gegenspieler verhöhnt.
Ja, ja. Habt ihr das gestern mitbekommen nach Abpfiff, dass so ein Flitzer aufs Spielfeld gerannt ist?
Ja, und Morata jetzt angeschlagen ist fürs Finale.
Ja, genau. Und dann ist der Security ausgerutscht, der ihn einfangen wollte, und ist Morata so in die Seite gegrätscht. Und tatsächlich ist jetzt sein Finaleinsatz in Gefahr.
Ja, wisst ihr, was aber auch geil war? Moratas Halbfinaleinsatz war ja schon in Gefahr, weil es so aussah, als hätte er beim Jubeln zum 2:1 eine gelbe Karte gesehen. Es wurde dann danach revidiert. Das Geile war auch aus meiner Sicht, ich glaube...
Moment. Warum wurde das eigentlich revidiert?
Weil es keine gelbe Karte gegen ihn gab. Das war, glaube ich, gegen die Bank oder so oder gegen irgendjemand anderen.
Die Bank oder was? Oder der Torwart? Ja. Wer kann jetzt auch eine Bank, genau, eine gelbe Karte geben?
Nein, ich meine gegen die Bank, gegen irgendeinen Staff oder so.
Dann ist ja der beste Torschütze dieser Europameisterschaft der linke Torpfosten und gar nicht das Eigentor.
Nee, das Eigentor. Wisst ihr, was aber auch cool war aus meiner Sicht? Waldemar Anton wurde ja eingewechselt. Übrigens der unbeliebteste Spieler in Stuttgart. Noch unbeliebter als...
Er ist auch Dortmunder.
Ja, Kukureja, aber bei dem Spiel eben. Und ich glaube, Anton wurde wahrscheinlich nur eingewechselt, eventuell auch vielleicht ein bisschen defensivstärker, aber er wurde nur eingewechselt, weil Schlotterbeck zuvor beim 1:1 die gelbe Karte oder irgendwo hat er die gelbe Karte gesehen von der Bank aus und er wollte ihn wahrscheinlich Nagelsmann nicht mehr bringen, dass er dann nicht mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Deshalb Waldemar Anton raufgebracht. Absolute Nico Schlotterbeck Aktion jemals.
Nico Schlittschuhbeck.
Also gegen Schlotterbeck habe ich jetzt überhaupt nichts. Also ich habe immer noch Schwierigkeiten mit seiner Frisur, wenn ich den sehe, aber also
die gespielt,
finde ich, hat er jetzt...
Ach, also hat natürlich den, du hast die Frisur von Toni Kroos überlebt, da ist das andere.
Ja, ja, aber ich fand er jetzt irgendwie so... Also der spielt sich immer mehr so ein bisschen in meine Sympathie rein, weil ich den irgendwie eigentlich ganz, ganz gut finde.
Hat er sich in dein Herz gespielt? Ja, da wird er durchatmen jetzt.
Das ist, ja, das war
Grüße gehen raus, Nico.
Ich küsse doch sein Herz.
Was auch cool kam im Dänemark-Spiel, also Rüdiger und Schlotterbeck könnte ja wahrscheinlich das kommende Duo zumindest für die WM dann 2026 sein. Also von den Vibes her, die beiden können unterschiedlicher nicht sein. Der Rüdiger versucht immer dem Schlotterbeck so ein bisschen Leben einzuhauchen, den so wach zu rütteln. Junge, komm, mach mal. Ich finde es super, ich hoffe, dass die das Innenverteidiger
sind. Der spielt jetzt neben Tah. Also der ist jetzt auch noch... Rüdiger. Also,
nein, ich denke, dass Tah rausfällt wieder aus der Innenverteidigung, zumindest aus der Stamminverteidigung.
Ich weiß, aber also ich finde jetzt irgendwie, was die Außendarstellung angeht, finde ich jetzt Tah und Rüdiger jetzt auch nicht extrem kongruent. Also,
nein.
Und das klappt ja auch irgendwie. Insofern finde ich dein Argument jetzt schon.
Ja, aber da gab es eine Aktion gegen Dänemark, da hat zum Beispiel Schlotterbeck im Strafraum den Ball vertändelt gegen Eriksen oder irgendwie sowas. Und Schlotterbeck dann klassisch, war ja auch noch in Dortmund, hat dann klassisch BVB-like den Kopf hängen lassen. Na, verdammt. Hm. Und dann kommt Rüdiger zu dem und sagt, Junge, Alter! Und dann Schlotterbeck sofort wieder, jo, ich bin da. Jo, Leute, ja. ich bin da, okay.
Aber so, Leute, also, komm, wir machen jetzt nochmal bitte kurz das Turnier zu hier. Wer gewinnt heute bei England gegen Holland?
Oh, die Ausgabe kommt wahrscheinlich nach dem Spiel raus.
Auch England. Ich bin übrigens auch dafür, dass England Europameister wird.
Ja, ich finde, mit dem Fußball, den England da gespielt hat, sind sie ein würdiger Europameister für eine Europameisterschaft, die sportlich eher so mittelmäßig ist. Viel wichtiger ist die Frage, die ich in meinen Augen klären wollen würde mit euch, wenn ihr Mbappé seid und die Frage euch gestellt wird auf einer Pressekonferenz, was dann ihr jetzt nach dem Spiel so als weitere Ziele habt, was denn diese weiteren Schritte sind, was wäre eure Antwort?
Ja, war die Real, Frage? Der will doch endlich mal die Champions League gewinnen.
Ja, mit Real einfach die Champions League rasieren, ja, richtig.
Wollte ich gerade sagen.
Also,
dann, ja, wisst ihr, was er da...
Was hat er geantwortet?
Was seine Antwort war, ich fahre jetzt erstmal nach Paderborn. Und dann fahre ich nach Frankreich zurück. Ich fand es sehr stark, das Wort Paderborn aus dem Mund von Mbappé zu hören.
Ja, habt ihr das gesehen? Die französische Nationalmannschaft hat auch mal gegen die U21 von Paderborn gespielt. Habt ihr da die Videos gesehen?
Nee,
war
knapp.
du musst gelebt haben, um zu sehen, wie der Dembélé oder so, einfach so diese Regionalliga-Verteidiger, also ich meine, die haben nicht versucht, die jetzt bloßzustellen, aber natürlich einfach, die sind einfach vorbeigegangen wie nix, ne? Das war faszinierend. Also
richtiger Mehrwert fürs Training.
Auch. Ja, absolut. Ich meine, du brauchst ein paar Fahnenstangen, die leben. War ja auch bei Deutschland so, dass die einen vierten Torhüter dabei hatten.
Können wir uns darauf einigen, dass wir jetzt kollektiv natürlich gegen Spanien sind?
Ja, gegen Spanien, gegen Holland.
Ich bin für Holland als Europameister.
Ich bin für England.
Ja, ich auch.
Wann hat Deutschland mal gesagt, dass er für Holland als Europameister ist?
Ja, eher als für Spanien.
Ja, ich bin für Holland als Europameister. Nicht, und doch, ganz kurz. Nur, weil ich möchte, dass diese 100.000 Fans einfach noch links, noch rechts, das einfach so lange machen, bis sie wieder nach Hause fahren.
Ja. Schöne Bild. Weil sie ja lustigerweise eigentlich das Wahlverhalten der Franzosen beschrieben haben.
Jetzt muss eigentlich ein Jingle kommen.
Ja, eigentlich schon. Ich bin Konstantin, wirklich das erste Mal in der Geschichte des Podcasts, wo wirklich ein Jingle hätte kommen müssen.
Ja. Das war der erste Moment. Das Moment vertan. Das war die Situation, die Sekunde, wo es
hätte. Das mache ich ja Post-Production wieder raus. Das ist gar kein Problem.
Sehr, sehr schade. Nein, aber ich bin natürlich gegen Spanien, weil ich bin dann auch für Kollektivschuld, um ehrlich zu sein. Ich wünsche auch dem Kollegen Zwaratscha, wünsche ich auch im Grunde jetzt erstmal nicht das Beste mehr in seiner Karriere. Ich wünsche ihm keine Verletzung oder so. Ich weiß auch, der kann nichts dafür, aber ich muss. Es ist halt irgendwie deutlich schon, ne? Greifbarer für mich, meine Wut auf ihn zu kanalisieren, als auf diesen dunklen, korrupten Haufen von UEFA. Und deswegen ist er es jetzt und die UEFA soll bitte sich auch gehackt legen. So. Vielleicht kann ich jetzt abschließen damit.
Die sollen alle Durchfall haben und kurze Arme, was Tommy damit ausgedrückt hat.
Ja, und die sollen ihre Ärmel beim Händewaschen sollen nass werden. So.
Jetzt geht's zu weit. Also ich meine, weißt du, bis gerade war es noch okay, aber das finde ich jetzt schon hart, Tommy.
So Leute, vielleicht noch mal ganz kurz, lass uns doch, okay, also Europameisterschaft ist zu, es wird entweder Holland oder England, nee, es geht ja nicht, es wird entweder Spanien oder Holland, davon würde ich jetzt mal ausgehen.
Oder Holland oder England, das kann schon sein, oder die Niederlande auch, aber
Leute, für mich bleibt Deutschland der Europameister, alles andere
der ist Herzen. Egal,
oder ja, Tommy?
Finde ich auch, wir einigen uns auf Deutschland als Europameister.
Ja, Deutschland wird Europameister. Absolut.
Also geil, dass wir Europameister geworden sind.
Das ist der beste Abschluss für diese Folge.
Ja, aber nee, brauchen wir nicht. Nico, bevor wir das abschließen, wollte ich jetzt noch mal kurz fragen, jetzt mal ein kurzer Blick, weil für uns ja hier, also mit uns meine ich mich, in der zweiten Liga geht es ja in 2 Wochen schon wieder los mit dem Liga-Alltag. Gibt es denn aus eurer Sicht jetzt irgendwas, wo wir jetzt noch mal so abschließend sagen können, so hey, das wird jetzt spannend, das wird eine geile Saison, wir freuen uns wieder auf Liga-Fußball oder seid ihr zufrieden mit den Transfers oder so in 2 Sätzen?
Du! Ja, der eine Satz ist, ich würde mal sagen, wenn wirklich dieser Königstransfer, der sich da anbahnt, innerhalb dieser zweiten Liga, wenn der vonstatten geht, dann wird dieser Doppelsturm aus Glatzel und Selke die zweite Liga niederbomben. Mit 40 Toren.
Selke beim HSV im Gespräch?
Selke beim HSV im Gespräch, ja. Stellt euch das mal vor. Guck mal, da wird Tommy schon schmallippiger, ne? Da, jetzt musst du dich an Platz 2.
Das sagt er gar nichts mehr, das hat sich jetzt erledigt. Herthas Aufstiegsträume sind vorbei. Das letzte große Spiel in Berlin ist dann das EM-Finale.
Ja, also du wirst von mir niemals einen schlechten Satz über Davy Selke hören. Das klingt tatsächlich spannend. Ich habe nur mitbekommen, wie er sich einigermaßen schmallippig, und zwar wirklich schmallippig, verabschiedet hat per Instagram. Ja. Da muss ja auch einiges vorgefallen sein beim ersten FC aus Köln.
Und deswegen zur direkten Konkurrenz. Mal gucken. Marco, es ist noch Gerüchte, lautes Gerücht, aber mal gucken, ob es stattfindet.
Nico, meinst du eigentlich, dass Davy irgendwann auch nochmal zum SVW kommt? Also würden wir das gut finden? Also inzwischen hat er ja, also er hat sich so ein Stück weit rehabilitiert, muss ich ehrlich sagen. Also
da könnte ich euch jetzt Insights, die erzähle ich jetzt hier nicht, aber natürlich die gebe ich euch gerne mal aus seinem letzten Verein. Da habe ich genug Insights, die auf jeden Fall ein Bild malen, das ich auch schon immer so ein bisschen hatte. Und ich fand ihn auch bei Bremen. Also er ist halt unglücklich in ganz vielen sportlichen Situationen. Und ich wünsche ihm da natürlich, dass er
auch... ist immer schwierig.
Ja, ich finde, das ist ein Kandidat dafür. Richtiger Trainer, richtiges Setup. Dann macht er trotzdem nochmal 20 Hütten. So, und jedes Mal haut er sich auf die Brust dabei und küsst das Wappen. Und genau so einen brauchst du, um eine Kurve irgendwann auch wieder anzuzünden. Der muss mal mehr als 6 Tore in der Saison machen. Und das wünsche ich ihm inständig an irgendeiner Stelle. Es wird nicht mehr bei Werder Bremen passieren, da bin ich mir ziemlich sicher.
Meinst du, zu viel verbrannte Erde?
Ach, auch einfach sportlich. So, das glaube ich nicht mehr. Das ist, glaube ich, vorbei. So,
Gut, das war ein super Abschluss.
Machen wir eine, also wir müssen dann ja spätestens zum Saisonstart zweite Liga müssen wir uns ja wieder treffen, ne?
Richtig, das würde ich auch vorschlagen. Also Saisonstart zweite Bundesliga ist dann am 2. August, meine Damen und Herren.
Okay, ich stelle uns was in den Kalender ein. Ne?
Stell mal was in den Kalender ein. Bitte nicht am 1. August, da beginnt ja dann quasi die NFL-Saison mit dem Hall of Fame Game.
Ja, geil. Herzlichen Glückwunsch.
Habe ich auch nochmal getroffen.
Ja, und ich bin am 3. August oder 4. Auftakt gegen Paderborn, ne? Spielen wir
mit Mbappé.
Mit Mbappé. gegen Paderborn. Nee, aber in Berlin tatsächlich. Da freue ich mich sehr. aufs erste Heimspiel mit so tollen Spielern wie Croissants und Diego Demme, die jetzt natürlich
Leute, alles, Leute, wichtigste Information, Thomas Müller hat gerade seine Karriere beendet.
Seine DFB-Karriere. LinkedIn-Karriere.
Seine DFB-Karriere gerade beendet.
Ja, ich finde, dass seine schleppenden Konter, die eigentlich schon beendet haben im letzten Spiel.
Okay, Tommy, wir haben es verstanden. Also, Thomas Müller beendet seine internationale Karriere und wir beenden an dieser Stelle unseren EM-Podcast, unsere Ausgabe zur Europameisterschaft 2024. Tommy Kmürs weiterhin angepisst, vielleicht dann zum Start der zweiten Bundesliga ist seine Stimmung ein bisschen aufgehellt. Der Dank an natürlich Nico, Kai und auch Tommy und der Dank an euch. Gebt uns gerne gute Ratings auf den einschlägigen Podcast-Plattformen und bis demnächst wieder. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.